Heute Abend, gestern haben wir über Opfer geredet und heute Abend nehme ich einen zweiten komplizierten Begriff und zwar Sühne. Ist Versöhnung und Sühne. Es ist nämlich so, dass neben dem Begriff von Opfer, wo wir das heidnische Verständnis hineinlegen und in die Bibel übertragen, auch das Wort Sühne missverstanden wird sehr oft. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen und zuerst darüber beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist in deinem Heiligen Geist. Danke, Jesus Christus, dass wir in dir unseren Herrn und Heiland haben dürfen, dass du uns gefunden hast, dass du zu uns gekommen bist, dich für uns gegeben hast, zur Sünde geworden bist, unsere Sündenlast getragen hast und uns versöhnt hast, die wir Feinde wurden Gottes, dass wir wieder bei Gott sein dürfen. Danke, Herr, für dieses Vorrecht, dein Kind zu sein. Und Herr, wenn irgendjemand hier dich noch nicht kennen möge, so bete ich, dass er sich einlässt auf dich, auf deine Liebe, auf ein Leben mit dir für jetzt und für ewig. So danke ich dir, Vater, für deine Treue zu uns. Amen. Zwei Begriffe. Seid fit heute übrigens, oder nicht so? In einer Viertelstunde frage ich wieder. Versöhnung und Sühne. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist eigentlich ein verständliches Wort. Das gebrauchen wir regelmäßig. Versöhnung bedeutet, Frieden zu stiften, sich mit einer verfeindeten Person wieder zu vertragen. Und das gilt sowohl für Menschen untereinander, als auch in der Beziehung zu Gott. Sünde, haben wir gelernt, hat diese Beziehung gestört und zerbrochen. Und Versöhnung hat diese gestörte Beziehung wieder aufgerichtet. Und genau das ist die frohmachende Botschaft vom Evangelium. In Christus hat Gott uns feindselige Menschen wieder mit sich selbst versöhnt. Darüber freuen wir uns, darauf sind wir stolz. Paulus sagt zum Beispiel im Römer 5, wir rühmen uns, wir sind stolz darauf, dass wir durch Jesus Christus Versöhnung empfangen haben. 2. Korinther 5, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus und so weiter. Die Frage ist jetzt, wer musste mit wem versöhnt werden, wenn es zu Gott und den Menschen kommt? Wer musste mit wem versöhnt werden? Wie würdest du jetzt antworten? Musste Gott mit den Menschen versöhnt werden? Oder musste der Mensch mit Gott versöhnt werden? Was würdest du sagen? Kannst du ruhig trauen. Beides. Du sagst Mensch mit Gott. Mensch mit Gott oder beides. Das sind die zwei Antworten. Sind beide gut. Eine ist noch ein bisschen besser, finde ich. Aber ich zeige euch warum. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass Gott versöhnt werden musste, dann sagen wir, aha, Gott hatte ein Problem. Gott ist der Allmächtige, der Sünder ist weggegangen, das ist Majestätsbeleidigung, Gott ist beleidigt und erzürnt und jetzt muss Gott versöhnt werden. Das ist, was man eigentlich da reingibt. Schlagt es jetzt aber mal auf 2. Korinther 5. Da ist es ganz kompakt, in ein paar wenigen Versen wird es hier gesagt. Und ich lese da 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Da schreibt der Apostel Paulus, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wen hat Gott hier, wer wurde mit wem versöhnt? Die Welt, der Mensch wurde mit Gott versöhnt und nicht umgekehrt. Der Gott ist seit Anfang, seit der Schöpfung des Menschen auf dem Weg und ruft, lasst euch versöhnen mit mir. Adam, wo bist du? Komm zu mir. Ich bin für dich. Ich will dich. Komm zurück zu mir. Das heißt, der Mensch ist Feind geworden und der verfeindete Mensch, der musste versöhnt werden. Du liest in der Bibel nicht, dass Gott versöhnt werden musste, sondern dass der Mensch versöhnt werden musste. Ich erkläre es gleich ein bisschen praktischer. Von Gottes Seite, Gott war nie gegen uns. Gott war immer für uns, sonst hätte er uns gar nicht geschaffen. Aber wir sind seine Feinde geworden und er versöhnt nun uns mit sich selbst. Und hier kommt das Unglaubliche, nämlich, dass Gott, der Unschuldige, zu uns, den Schuldigen, kommt und sagt, bitte lass dich versöhnen mit mir. Warum ist das so unglaublich? In der Regel nämlich ist es so, dass der Schuldige, der schuldig geworden ist, zum Unschuldigen geht und sagt, lass uns wieder versöhnt sein. Nicht umgekehrt. Ein Beispiel, ein blödes Beispiel, aber mir fällt kein anderes ein. Der Matthias, alter Freund, der hat ein spezielles Auto. Wie heißt es? Was hast du da, ein Land Rover oder was? Da die schwarze Kiste, die da drüben steht. Auf jeden Fall, ich sage Matthias, ich möchte mal mit so einem richtigen Auto fahren. Und dann sagt er, okay, guter Freund, ich leihe dir mein Auto. Dann fahre ich aber völlig verantwortungslos, viel zu schnell, total blöd, viel zu schnell durch die Gegend und es geschieht, was geschehen muss. Ich komme neben die Straße, fall runter, das Auto hat einen Totalschaden. Mir passiert in dem Fall jetzt zum Glück nichts, es ist ein gutes Auto. Aber das Auto ist total kaputt. Dann nehme ich das Lenkrad, was rausgefallen ist, und komme zurück zum Bauernhof, wo der Matthias im Bistro einen Kaffee trinkt. Wer muss sich jetzt mit wem versöhnen? Es wäre jetzt an mir, dem Schuldigen, zu Matthias zu gehen und sagen, Matthias, es tut mir leid, bitte bleib mal Freunde, ich habe es total vermasselt, das war meine Blödheit, lass uns vergeben und lass uns versöhnt sein. Das versteht jeder, oder? So läuft es eigentlich. Aber wisst ihr was, im Evangelium hat Gott das auf den Kopf gestellt. Im Evangelium kommt Gott, der Unschuldige, zu uns und bittet uns, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Kannst du die nächsten zwei Verse noch geben, Philipp? Gleich danach, Vers 20 und 21. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Stadt Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Gott bittet in uns und durch uns den verfeindeten Menschen und sagt, lass dich doch versöhnen. Das wäre ungefähr so, ich fahre mit Matthias ein Auto, wie gesagt, komme mit dem Lenkrad zurück, fühle mich total schuldig. Der Matthias im Bistro ist ja Fenster, viele, der sieht mich schon daherkommen, blutend und mit dem Lenkrad in der Hand. Und der Matthias läuft draußen und sagt, Hans-Peter, lass uns Freunde bleiben. Lass uns versöhnt sein. Das nennt man eine Torheit. Und wisst ihr, wie die Bibel das Kreuz nennt? Es ist eine Torheit. Denen, die verloren gehen. Es ist Torheit. Aber das erstaunt mich so, über die, da kann man nur schweigen vor einer solchen Liebe. Es stimmt, Gott braucht mich nicht, aber Gott will mich. Und obwohl ich der Schuldige bin, kommt er zu mir und bittet um Versöhnung. Mutter Teresa hat es so formuliert, sie hat gesagt, Gott ist hungrig nach unserer Liebe. Er sehnt sich nach Versöhnung. Nun, Versöhnung, ich glaube, das verstehen wir. Wir verstehen zwar nicht, dass Gott menschlich ist, das Torheit, aber ich glaube, wir verstehen es. Jetzt kommt das schwierigere Wort, das verwandt ist damit, nämlich das Wort Sühne. Ich frage jetzt mal, könnte einer von mir, von euch in einem Satz erklären, was ist Sühne? Gibt es jemand? Wiedergutmachung. Okay. Noch andere Vorschläge? Bezahlen durch eine Leistung, so eine Strafleistung sozusagen, oder? Meinst du das? Sühne, genau. Du kannst, ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es nicht genau gewusst. Ich habe mir gedacht, das könnte es sein. Wenn du im Lexikon nachliest, du glaube ich kannst jedes Lexikon nehmen, da steht, im Bedeutungswörterbuch steht, Sühne ist etwas, was jemand als Ausgleich für eine Schuld oder für ein Verbrechen auf sich nimmt oder nehmen muss. Wir sagen zum Beispiel, das Urteil war eine gerechte Sühne für diese furchtbare Tat. Also Sühne ist eine Strafleistung, um etwas wieder gut zu machen. Nun, einem geübten Bibelleser, und da gibt es einige unter euch, ist dieses Wort Sühne durchaus bekannt. Aber die Bedeutung ist extrem vage. Und ich befürchte, dass wir auch hier, wie beim Wort Opfer, eine falsche Bedeutung in die Bibel reinlesen. Wer eine Bibel hat, oder der Philipp ist eh hinten, Römer 3, Vers 25. Das ist nämlich der Schlüsselvers für das Verständnis von Sühne, für Theologen. Wenn du über Sühne sprichst, wirst du immer zu Römer 3, 25 kommen. Und den möchte ich da jetzt vorlesen. Und da wird es jetzt, das ist ein interessanter Vers. Martin Luther hat gesagt, der Vers ist verwirrt und schwierig. Da hat er nicht Unrecht, wenn man ihn zuerst liest. Ihn, das heißt Jesus. Jesus hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren, unter göttlicher Geduld. Wenn du das nur so liest, das ist nur Bahnhof. Da geht es ja wahrscheinlich wie mir. So einen Vers musst du studieren. Übrigens, das gilt für mehrere Bücher. Du kennst drittes Buch Mose, Levitikus. Katastrophe. Wenn du dieses Buch nur liest, da kommst du zum Weinen. Wenn du studierst, wird es einer deiner Lieblingsbücher. Ich kann mich erinnern, die Eva Maria, die ist jetzt 16, als sie 10 oder 11 war, da hat sie sich vorgenommen, sie liest in einem Jahr die ganze Bibel. Sie war 10 Jahre. Und sie hatte damals die alte Luther-Übersetzung, warum, aber die hatte sie halt. Und dort hat sie durchgehalten. Die hat als 10-Jährige die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Kann mich erinnern, einmal saß sie im Garten Bibel lesen, die Tränen sind ihr runtergerungen. Da bin ich raus und gesagt, was ist los, Eva? Sie sagt, sie war im Jeremia. Ich verstehe das einfach nicht, hat sie gesagt, ich verstehe das nicht, ich habe das nicht. Dann habe ich gesagt, dann lass halt aus. Hat sie gesagt, nein, das lese ich. Dann habe ich eine neue Bibel gekauft, bessere, eine neuere Übersetzung. Dann war es ein bisschen besser, aber es gibt schon Dinge in der Bibel, die kannst du nicht lesen, die musst du studieren. Dieser Vers ist zum Beispiel ein solcher. Nun, kennt ihr die neue Genfer Übersetzung übrigens? die finde ich sehr gut persönlich, nur meine Meinung muss nicht übereinstimmen, gibt es leider nur das Neue Testament und die Psalmen gibt es jetzt auch schon. Hat die Liselotte übrigens drüben. Und in der neuen Genfer Übersetzung ist folgende Fußnote bei diesem Vers dabei. Da steht mit dem Wort Sühneort, hier steht Sühneopfer, es wird verschieden übersetzt. Luther hat es übersetzt mit Gnadenthron zum Beispiel. Mit dem Wort Sühneort wird wahrscheinlich an den Sühnedeckel erinnert, die Deckplatte der alttestamentlichen Bundeslade. Auf sie sprengte der hohe Priester am Versöhnungstag das Blut des Opfertieres, das als Sühneopfer für die Sünden des Volkes bestimmt war. Der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Jetzt für euch, die die Bibel nicht lesen, sagen, ja, was ist das wieder? Philipp, jetzt brauche ich Bilder. Gibt zuerst mal das, steht da irgendwas mit der Stiftshütte als Ganzes, wo das ganze Bild, so also die, mit, ja genau, danke Philipp, super. Und zwar, wer das Alte Testament jetzt nicht kennt, nur ganz kurz, das sollte der Berg Sinai sein. Und da war das Volk Israel, die sind ja 40 Jahre in der Wüste rumgewandert, hätten sie nie brauchen, aber das war ihr Ungehorsam. Und da befahl ihnen Gott, eine Stiftshütte zu bauen. Das ist die Stiftshütte, das war so ein Zelt. War ein Zaun rum und dann waren die Leviten, die Priester darum. Drum sagt man heute, die Leviten haben das Gesetz vorgelesen, drum sagt man auch heute im Mundart, ich lese dir die Leviten. Ich sage dir, wo es lang geht. Das kommt von der Bibel. Und dann waren die 12 Stämme Israel irgendwo darum gelagert. Und am Tag war eine Wolkensäule sichtbar. Das war die sichtbare Gegenwart Gottes und nachts war es eine Feuersäule. Und in dieser Stiftshütte gab es zwei Räume. Das Heilige, das war der vordere Raum, ungefähr so groß wie der Raum. Es fehlt nicht viel, ein bisschen schmäler. Und dann gab es hinterbei den allerheiligsten Raum. Und im allerheiligsten, da war die Bundeslade. Gibst du das nochmal rein, Philipp, bitte? Genau. Das war die Bundeslade, die bestand aus zwei Teilen. Da war unten so eine Holzkiste mit Gold überzogen, mit zwei Stangen, da wurde sie getragen. Weiß jemand, was in dieser Kiste drinnen war? Die 10 Gebote auf Stein eingeschrieben. Manna, das sie gegessen haben. Und der Stab von Aaron. Genau, so, super, ein paar Bibelleser, die das wissen. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Übrigens, faszinierende Studie, ich unterrichte das gerne. Jedes Teil der Stiftshütte deutet auf Jesus hin. Ganz klar, faszinierend. Aber das lassen wir jetzt beiseite. Dann gab es noch einen zweiten Teil und das war der Deckel. Das ist sozusagen der Deckel und da waren die zwei Engel, Cherubimen, die waren und du konntest den Deckel runterheben. Und das stand im Allerheiligsten. Und oberhalb war die Wolkensäule, nachts die Feuersäule. Und hier in diesen Raum ging der hohe Priester einmal im Jahr und hat hier Versöhnung erwirkt bei diesem Sühnedeckel, den Martin Luther nannte ihn der Gnadenthron. Gnadenthron oder Sühnedeckel, okay? Was geschah jetzt am großen Versöhnungstag? Und ich möchte dich ermutigen, lies dir heute Abend oder morgen durch 3. Mose Kapitel 16. Da liest du die ganzen Details. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst brauchen wir zu viel Zeit. Da hast du die Details und der Versöhnungstag war der größte Fest- und Opfertag. Denn da gab Gott dem Volk Israel die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und die Sünde wegzunehmen. Was geschah da? Schlag es trotzdem auf, bitte, 3. Mose Kapitel 16. Und ich lese nur ein paar Verse, Verse 8 bis 10. 3. Mose 16 und die Verse 8 bis 10 lese ich nur, okay? Da gab es zwei Ziegenböcke. Einen lesen wir jetzt hier. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Das war der zweite Ziegenbock. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor dem Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Soweit. Das erkläre ich euch. An diesem Tag, gibt es rauf, wo zwei steht, zwei Ziegenböcke, Philipp. An diesem Tag, großen Versöhnungstag, waren zwei Ziegenböcke. Und ein Ziegenbock, der Bock des Herrn, der wurde geschlachtet und das Opfer in den Tempel reingebracht. Dann gab es einen zweiten Ziegenbock, der das Los des Azazel, das ist ein Name für den Ort, wo er hinkam, der wurde nicht geschlachtet, sondern bei dem geschah Folgendes. Der hohe Priester, das ist der in der Mitte, der legte seine Hand auf diesen Ziegenbock. Jetzt kannst du den Sündenbock reingeben, weil da sieht man es schön. Das sind die zwei, aber da ist, glaube ich, noch was. Gell? Genau, super. Er legte die Hand auf den Kopf des Tieres und bekannte alle Sünden des Volkes. Alle die Trennung zwischen Gott und Mensch und all die Konsequenzen daraus. Er bekannte die Sünde vom ganzen Volk und symbolisch wurde somit die Schuld, die Sünde des Volkes auf diesen Ziegenbock übertragen. Dann geschah Folgendes, ein Israelit nahm diesen Bock, übrigens, man band ihm noch ein rotes, lies nicht in der Bibel, sondern in jüdischen Schriften, er bekam ein rotes, scharlachrotes Band umgebunden um die Hörner, als Zeichen dafür in Jesaja 1, Vers 18, wo steht, und wenn deine Sünde auch scharlachrot ist, sie soll weiß werden wie Schnee. Da wurde ein scharlachrotes Band umgebunden als Zeichen, er ist beladen mit Sünde. Dieser Sündenbock wurde von einem Mann in die Wüste hinaus gezogen oder was auch immer begleitet. Und am Ende, wo schroffe Felsen waren, da hat er den Ziegenbock die Klippen runtergeworfen, damit er ganz sicher tot war. Da gibt es viele Einzelheiten, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Wofür steht dieser Sündenbock? So heißt er. Das Wort ist uns auch heute geläufig. Der ist der Sündenbock geworden. Er hat die ganze Schuldenlast des Volkes auf sich genommen und sie von Gott weggetragen, entfernt in die Wüste an den Ort Azazel, ein Ort, der nicht bewohnt ist. Das heißt, dieser Bock hat die Sündenlast entfernt. Nun, wir wissen zum Beispiel von der Seelsorge, wie schwer eine Sündenlast Menschen belastet. Und wie erleichtert ein Mensch ist, wenn ihm Schuld genommen wird. Wir kennen das. Sünde kann dich belasten, sie wird zur Last. Und diese Sündenlast hat Gott den Israel die Möglichkeit gegeben, einmal im Jahr diese Last total zu entfernen. Am Sündenbock. Nun ist es so, dass symbolisch im Alten Testament in der Realität im Neuen Testament geschah, nämlich am Kreuz. Wo Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und die Sünde weggenommen hat und entsorgt hat. Wiederum lese ich Jesaja 53, Verse 4 und 5. Philipp, kannst draufwerfen. Da lesen wir Jesaja 53, 4 und 5. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. zerschlagen um unserer Sünde willen. Und so wie dieser Bock die Sünde ganz greifbar, anschaulich entfernt hat, für Israel hat Jesus Christus ein für alle Mal alle Schuld entsorgt und vom Menschen entfernt, entgelagert. Und das ist, wo Jesus rief, es ist vollbracht. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Das ist nur ein Bock. Wir haben aber zwei Böcke. Beim Sündenbock geht es nur um das Entfernen von Sünde. Aber jetzt ist die Frage, wer bin ich, nachdem ich sündlos bin? Ich bin immer noch der Alte. Und ich würde wieder da anfangen, wo Adam und Eva angefangen haben, dass ich morgen wieder sündige und dasselbe sich wieder wiederholt. Wer bin ich jetzt, nachdem meine Sünden weg sind? Gott vergibt mir ja nicht, nimmt nicht meine Sünden weg, damit ich dann wieder fröhlich weiter sündige, ohne in Beziehung mit Gott zu leben. Dasselbe übrigens gilt, und da kann man es schön anschaulich machen, für das Wort Buße. Buße wird in manchen Kreisen viel gepredigt, in manchen zu wenig. Buße bedeutet, ich muss umdenken, ich muss mein Denken ändern. Das heißt Buße, das ist das griechische Wort Metanoia, mein Denken ändern. Ich nehme da immer das Beispiel, das ist nämlich hilfreich, hoffentlich. Wenn ich in Schladming in den Zug einsteige und ich will meine Frau in Salzburg treffen, Janne-Lore, und ich steige in den Zug ein, wir haben ja zwei Gleise, und da schaffe ich es, in den Fahrstuhl einzusteigen und fahre dann Richtung Graz. Das ist die Richtung. Und an der dritten Haltestelle kommt der Schaffner und prüft mein Ticket und sagt, wo wollen Sie hin? Sage ich, nach Salzburg. Dann sagt er, lieber Freund, so wirst du nie nach Salzburg kommen, du kommst immer weiter weg. Was muss ich jetzt tun? Ich muss Buße tun. Ich muss mein Denken ändern. Ich bin dummhafterweise in den falschen Zug eingestiegen. Ich muss aussteigen, umkehren oder mich bekehren oder mein Denken ändern, Buße tun, ist alles dasselbe, in einen anderen Zug einsteigen, der in Richtung Salzburg geht. Aber die Buße ist nicht das Ziel. Die Buße ist notwendig, aber was ist das Ziel? Das Ziel ist, meine Frau Hannelore in Salzburg zu treffen, mit ihr zusammenzuleben, sie zu lieben zu lernen und mit ihr Gemeinschaft zu haben. Das ist das Ziel. Aber die Buße ist notwendig, um zum Ziel zu kommen. Nun, bei den zwei Böcken, der Sündenbock ist notwendig, damit Sünde weggenommen wird, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Und damit kommen wir zum zweiten Bock. Und das ist das sogenannte Sündopfer. Und das Sündopfer war das, was uns zu Gott hinbringt. Weil der Sündenbock, der wurde vom Tempel und von Gottes Ort weggebracht. Der Sündopfer wurde geschlachtet und das Blut, und das Leben ist im Blut, das wurde zum Allerheiligsten hingebracht. Das hat uns versöhnt mit Gott. Das ist das Sündopfer. Seht ihr, wäre nur Sünde entfernt, das wäre zu wenig. Schlag es mal auf, Psalm 51, ich glaube Vers 12 ist es. Der David zum Beispiel betet hier, nachdem er Ehebruch begangen hat, dann ist er noch zum Mörder geworden. Und dann wird er aufgedeckt vom Propheten Nathan. Und dann erkennt er seine Schuld und bekennt seine Schuld. Und er sagt dann im Psalm 51, Vers 12 ist es, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. David betet nicht, Herr, nimm das lästige Problem von Ehebruch weg. Das ist so lästig, das belastet mich, nimm mir die Sünde weg. Nein, David betet, Herr, das ist zu wenig, ich brauche ein neues Herz, um mit dir zu leben. Und das ist Versöhnung. Das ist, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und so ist es mit uns. Es genügt nicht nur, Sünde loszuwerden und dann durchzuhalten, bis wir in den Himmel kommen, sondern die Sünde wird entfernt, damit wir dann in Gemeinschaft mit Jesus leben. Und das ist das Sündopfer. Und man könnte es auch nennen, es ist das Opfer, das uns heiligt. Wenn du im Alten Testament Sühne liest, Sühneopfer, das hat sehr oft mit heilig zu tun. Wer weiß, was heilig heißt? Weiß das jemand? Das Wort heilig? Zu Gott gehörig, ausgesondert für Gott, abgesondert für Gott oder beiseite gestellt für Gott. In der Bibel sind nicht nur Menschen heilig oder Gott, es sind auch Gerätschaften heilig. Da gab es heilige Pfannen, da gab es heilige Schaufeln, die waren nicht schöner als die unheiligen Schaufeln, sie waren nur beiseite gestellt für den Gebrauch Gottes. Das heißt heilig. Ich stelle mich Gott zur Verfügung. Das ist ein heiliger Mensch. Übrigens, bei uns ist ja, ist das bei euch auch so, so heilig wird eher negativ verwendet. Ich gehe öfter mal in die Bar mit Hannelore und da trinken wir was. Und da, wenn dann ein paar Leute zu viel Bier haben, dann sagen sie, ah, da ist der Heilige. Weißt du? Dann bedanke ich mich fürs Kompliment und sage, ja genau, danke. Wenn du das erkennst, dass ich heilig bin, das ist allerhand. Der erkennt, ich bin beiseite gestellt für Gott. Das ist das größte Kompliment, das du kriegen kannst. Weil heilig bedeutet nichts anderes. Und das Sündopfer heiligt uns. Und hier ist Folgendes geschehen. Beim zweiten Ziegenbock, da geschieht dasselbe mit der Sündenbekenntnis. Das Volk identifiziert sich mit diesem Tier. Das Tier wird geschlachtet und das Blut dieses Tieres wird dann in die Gegenwart Gottes gebracht. Jetzt kannst du noch mal das eine Bild, Philipp, da der, ich glaube, wo der Priester vor dem steht, genau das hier. Hier hat er das Blut und besprengt es an diesen Ort und kommt in die Gemeinschaft mit Gott. Dieser Ort hier übrigens war der heiligste Ort für Israel. Denn an diesem Ort ist Gott erschienen in dieser Wolkensäule und begegnete seinen Menschen. Und an diesem Ort übrigens, der Sühneort, ist nicht dieses Ding hier oder dieses Ding, sondern der unsichtbare Ort vor den Cherubin. An diesem Ort, denn das wäre ein Götze, da ist Gott ihnen begegnet. Und durch das Blut, und wir lesen in der Bibel, das Leben ist im Blut. Das kann die moderne Medizin bestätigen. Gib mal rauf, Philipp, 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Weil da haben wir die alttestamentliche Verständnis vom Blut, das auch im Neuen Testament weitergeführt wird. Denn die Seele des Fleisches, des Menschen, ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne erwirkt, durch die ihm wohnende Seele. Manchmal kriege ich so eine Frage, ja, wodurch sind wir eigentlich gerettet? Durch den Tod Jesu? Nun, eigentlich nicht. Es ist nicht sein Tod, es ist sein Blut. Einer hat mich mal gefragt, ja, wie wäre es, wenn Jesus einen natürlichen Tod gestorben wäre? Wären wir dann auch errettet? Aber die Frage hat keine Substanz, denn es ist das Blut Jesu. Im Blut ist das Leben. Und das bringt uns in die Gegenwart Gottes. Das ist sozusagen die Währung, die uns zu Gott hinführt und bringt. Und jetzt ist es so, Sühne ist keine Strafleistung. Und jetzt sind wir bei der Definition von dem Wort. Was ist Sühne? Strafleistung, da muss ich ja Strafe bringen. Du musst keine Strafe bringen, sondern Sühne bedeutet Heiligung. Es bedeutet Versöhnung. Ich werde zu Gott hingeführt, zu Gott hingebracht durch das Blut. dieses Tieres. Und in diesem Blut ist das Leben. Nun, Jesus ist unser Sühneopfer. Wir lesen im Hebräer 10, Vers 4. Gib das mal rauf, Philipp. Hebräer 10, Vers 4, ganz entscheidender Vers. Da sagt der Schreiber, denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen. Blut von Ochsen und Sünden können nie Sünden wegnehmen. Und hier kommt auch der Punkt jetzt. Auch das Blut eines Menschen wie du und ich kann Sünde nicht wegnehmen. Darum, wäre Jesus nur ein Mensch wie du und ich gewesen, dann hätte weder sein Tod noch sein Blut irgendetwas bewirkt, weil moralische Schuld kann nicht von Mensch auf Mensch und auch nicht von Mensch auf dir übertragen werden. Im Psalm 49 lesen wir zum Beispiel Vers 8, glaube ich. Psalm 49, Vers 8 und 9. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Wäre Jesus nur als Mensch am Kreuz gestorben, dann hätte sein Tod und sein Blut nichts bewirkt. Tausende Menschen sind am Kreuz gestorben und viele von ihnen unschuldig. Das Blut Jesu hat nur dann Bedeutung, wenn, wie wir im Korintherbrief lesen, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Nur Gott kann sowas tun. Seht ihr, ich als Mensch, ich nehme jetzt den Benny. Benny ist super, dass er da ist, dass er uns da hilft jetzt. Aber nehmen wir an, jetzt weiß gerade da sitzt, der Benny hat sich gemeldet, er macht Abwaschdienst zu Mittag in der Küche. Der Lothar rechnet fest mit dem Benny, eine Stunde Abwaschdienst und die anderen können alle gehen, weil der Benny macht's. Aber dann überlegt sich der Benny, was war so schön heute, ich gehe da nicht und er geht Skifahren. Ich bin jetzt der Gute in der Geschichte. Ich höre den Lothar jetzt klagen und weinen und ich sehe das Dilemma und dann springe ich ein. Ich gehe rüber und mache eine Stunde Abwaschdienst. Ich kann damit den Schaden, den der Benny angerichtet hat, gut machen. Aber wisst ihr, was ich nicht tun kann? Ich kann nicht seine moralische Schuld übernehmen. Die kann ich nicht übernehmen. Das kann nur Gott. Und am Kreuz ist nicht nur Sünde entfernt worden, sondern Gott hat die moralische Schuld auf sich genommen. Die Bibel nennt es, er hat uns gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt in Christus. Und das ist das Gewaltige. Und darum, das, was der Sühneort im Alten Testament war, ist das Kreuz Jesu im Neuen Testament. Und gib jetzt bitte noch einmal rauf, Philipp, Römer 3, Vers 23 bis 25. 23 bis 25, wo wir lesen, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht und so weiter. Ihn hat Gott zum Sühneopfer verordnet und durch sein Blut für alle, die glauben. Das heißt, das Blut Jesu bringt uns in die Gegenwart des heiligen Gottes. Und das ist das Sünd- oder Sühneopfer, wie es im Alten Testament dieser andere Ziegenbock war. Und zur Sterbestunde Jesu, haben wir gestern mit jemandem geredet, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, da wo der Gnadenthron, die Bundeslade stand, freier Zugang. Und wir haben freien Zugang zu Gott seit diesem Moment. Ein letzter Gedanke noch, dann höre ich auf. Und zwar, hier steht gerechtfertigt, sodass sie gerechtfertigt werden. Und dann lesen wir hier, ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was mir oft Schwierigkeiten bereitet hat? Das Wort Gerechtigkeit. Ich habe nämlich immer gedacht, ja, Jesus musste sterben, um die Gerechtigkeit seines Vaters herzustellen. Weil Gott hat die Sünden vergeben vorher, ohne Opfer, das geht ja nicht, das ist ungerecht. Also musste Jesus sterben, damit Gott wieder gerecht ist, gut dasteht und trotzdem vergeben kann. So habe ich es immer gelesen. Aber Jesus hat die Gerechtigkeit Gottes nicht hergestellt, er hat sie dargestellt, er hat sie bewiesen zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und noch etwas, im griechischen Denken ist es, und davon sind wir geprägt, ist das Wort Gerechtigkeit immer ein juristischer Begriff, ein Begriff, der, das ist Recht, das ist falsch. Und Martin Luther hat damit gekämpft. Und der Luther hat eine Entdeckung gemacht. Und zwar, er hat einen Psalm gelesen, da gibt es viele Beispiele, ich lese einen vor, Psalm 31, Vers 2. Gib den rauf, Philipp, Psalm 31, Vers 2. Da sagt der Beter, bei dir, Herr, habe ich mich geborgen, lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und da hat der Martin Luther gestutzt. Ja, die Gottesgerechtigkeit kann mich nicht retten, die wird mich nur verurteilen und verdammen. Wie kann mich seine Gerechtigkeit retten? Und das ist wichtig zu verstehen, im hebräischen Denken heißt Gerechtigkeit Gottes nicht nur die juristische Gerechtigkeit zwischen richtig und falsch, das heißt sie auch. Aber im hebräischen Denken heißt Gerechtigkeit, Gott ist treu. Es weist auf seine Bundestreue hin. Er ist treu und er bleibt treu. Und was wir in Römer 3 lesen ist, Jesus hat gezeigt, Gott bleibt treu. Er bleibt gerecht. Das kannst du in vielen Versen dann nachvollziehen. Und darum, wenn wir über Bibel reden, müssen wir auch biblisch argumentieren und auch biblisch die Bibel lesen. Und die Bibel wurde nicht von Griechen geschrieben, sondern von Hebräern. Und da erkennt man an diesen Versen, Gerechtigkeit muss mehr heißen als nur diese juristische. Und ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther. Da ich zuerst im Psalm las und sang, errette mich durch deine Gerechtigkeit, da erschrak ich allemal und ich ward den Worten Feind. Gerechtigkeit Gottes, Gericht Gottes, denn ich wusste nicht anders, als dass Gerechtigkeit Gottes hier sein strenges Gericht heiße. Wie soll er mich aber nach seinem strengen Gericht erretten, dann wäre ich ewig verloren. Die Worte Barmherzigkeit Gottes und Hilfe Gottes hatte ich lieber. Gottlob. Als ich die Sache verstand und wusste, dass Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit ist, durch die er uns rechtfertigt in Christus, da verstand ich die Grammatik. Da schmeckte der Psalter mir sehr. Altes Deutsch, aber mir gefällt das. Er hat erkannt, Gerechtigkeit ist viel mehr, als wie wir es oft denken in unserem Verständnis. Gott ist treu und darin darfst du dich sonnen und baden. Er bleibt gerecht und darüber dürfen wir uns freuen. Und darum denke ich gerne über diese Dinge nach. Denn sie prägen mein Gottesbild. Welchen Gott habe ich? Welchen Gott hast du? Einen Gott, der zürnt und dem man sich unterwirft? oder einem Gott, der mich liebt und der meine Nähe sucht und der mit mir leben will. Das bestimmt, wie wir leben. Und das nennt man praktische Theologie. Ich bete noch zusammen. Lieber Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns in Christus nicht nur die Sündenlast entfernt hast, ein für alle Mal, soweit der Osten vom Westen ist, ins tiefste Meer, da wo niemand mehr hinkommt, da hast du unsere Sünden entgelagert. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch den Weg zum Vater bereitet hast. Dass durch dein Blut, in dem das Leben ist, wir geheiligt werden, für dich beiseite gestellt werden, dir zur Verfügung stehen, um in der Gegenwart deiner selbst, in deiner Gegenwart, in deiner Liebe, in Gemeinschaft zu leben. Dazu sind wir berufen. Und dafür danke ich dir. Danke, Herr, für das Kreuz und für deine Auferstehung und dass du heute lebst und diese Gemeinschaft mit jedem von uns suchst. Danach sehnst du dich. Du bist hungrig nach unserer Liebe. Und Herr, so wollen wir Buße tun. Umkehren, wo wir alleine unterwegs sind. Wo wir dich missachten, wo wir dich ignorieren und wir wollen lernen, umkehren und dich einladen, in allen Dingen bei uns zu sein. Dass wir uns bewusst machen, dass du da bist und uns freuen an deiner Gegenwart. Herr, das wünsche ich mir für mich, für all die lieben Leute hier. Schenk uns das in deiner Gnade. Amen.